Ja, guten Morgen oder guten Mittag auch nochmal von meiner Seite. Ich bin ja eigentlich Arzt, das ist so, wie ich meine Brötchen verdiene, noch neben meinen vielen anderen Hobbys her. Und ich wenn ich predige, mache ich das normalerweise, die Vorbereitung in der Regel in den Notdiensten, also in den Nachtdiensten oder Bereitschaftsdiensten, die man hat, weil ich habe sonst ein recht volles Leben mit 4 Kindern daheim, da kommt man einfach nicht dazu. Und da habe ich mir auch vor ein paar Wochen über den heutigen Bibeltext Gedanken gemacht. Normalerweise recherchiere ich immer so ein bisschen im Internet, lese das natürlich in der Bibel, dann mache ich meistens noch einen langen Spaziergang und reflektiere. Und da war ich gerade so auf dem Weg zurück in die Zentrale, hatte mich auch niemand angepiept, das war ganz gut, hatte man Zeit zum Nachdenken. Dann kam mir so schnaufend so ein Rollstuhlfahrer entgegen, der rollte da so den Berg hoch, also mit Handantrieb, das war dann schon anstrengend. Und der fuhr so an mir vorbei, ich lief weiter, aber dann habe ich mir gedacht, du kannst jetzt hier nicht rumlaufen, ne, und über Predigt dir Gedanken machen. Und der Typ, der versucht hier hochzuschieben, also habe ich umgedreht und habe ihn gefragt, ob ich ihnen helfen kann, was er natürlich dankbar angenommen hat. Ich habe ihm gesagt, dass ich der diensthabende Arzt bin, hatte gehofft, dass ihn das vielleicht ein bisschen beeindruckt, war nicht der Fall. Er hat gesagt, na Doktor, dann schieb mal. Und so schoben wir entlang und während ich so schob, habe ich mir Gedanken über den Predigttext gemacht, den Svenja euch jetzt vorlesen wird.
Der Blinde von Siloam. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.
Vielen Dank. 3 Gedanken dazu. Mein erster Punkt. Wer ist schuld? Das war so die Frage, die eigentlich damals erstmal naheliegend war. Für uns ja vielleicht nicht. Vielleicht finden wir das eine etwas komisch anmutende Frage. Also wenn ich mir so überlege, jemand kommt zu mir in die Praxis, ne, und ich frage dann vielleicht erstmal der Murmel so vor mich hin, na, wer ist schuld, dass der Kranke hier vor mir sitzt? Dann würde der mich vielleicht ein bisschen irritiert anschauen. Aus der rabbinischen Sicht zur Zeit Jesu war das eine naheliegende Frage. Da war eigentlich theologisch Krankheit und Schuld und Sünde eng miteinander verknüpft. Und das war ganz natürlich die erste Frage, die man da gestellt hat. Natürlich war die Frage in dem Fall ein bisschen problematisch, weil wenn jemand schon von Geburt an blind ist, dann kann man natürlich denen schlecht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Deswegen haben ja auch die Jünger zumindest ein bisschen breiter theologisch gedacht und haben gefragt, naja, vielleicht lag es dann doch an den Eltern, wenn es an ihm schon nicht mehr liegen kann. Nein, was wird der Mann gehabt haben? Rein medizinisch habe ich mir so Gedanken gemacht. Medizinisch wird der wahrscheinlich von Geburt an eine sogenannte kongenitale Katarakt, nennt man das, gehabt haben. Das ist also eine Trübung der Linse. Das haben manche Kinder, kommen so auf die Welt, wenn sie zum Beispiel Röteln haben. Und das Problem ist, dass wenn das nicht gleich operiert wird, dann kann man das später nicht mehr beheben. Ich habe ja auch als Arzt lange in Afrika gearbeitet. Wir haben immer so Augensafaris gemacht. Und wir hatten auch ab und an solche Patienten als Kinder. Wenn man die dann operiert hat, kommen die wieder sehen. Aber wir hatten manchmal auch Erwachsene, so wie diesen Blinden. Die kamen dann an, waren blind. Andere, denen hat man die Linsen rausgenommen, eine Kunstlinse eingesetzt. Die haben dann normalerweise Freudentänze aufgeführt, weil sie wieder sehen konnten. Aber diejenigen Patienten konnten das nicht mehr, weil deren Netzhaut hinter der Linse, die konnte sich einfach nicht entwickeln, weil die Linse schon die ganze Zeit getrübt war. Also es soll auch nochmal, ich denke, das hat auch schon eine theologische Bedeutung hier und noch auch nochmal die Schwere und Aussichtslosigkeit eigentlich dieses Falles schildern. Gut, die Schuldfrage ist gestellt und ich habe mir so überlegt, war das jetzt nur damals so, waren das nur die blöden Jünger, die so gefragt haben? Ich habe mir überlegt selber in meinem Leben und wenn ich ehrlich bin, benehme ich mich auch manchmal so, vielleicht jetzt nicht in der Direktheit, aber so diese Frage, da ist glaube ich niemand von uns frei davon. Warum denn? Weil das schafft psychologisch erstmal Distanz. Das sieht man hier, seht ihr auch auf dem Bild die beiden Gruppen, ne? Wer die Schuldfrage stellt, der kann sich der kann da einfach Distanz wahren. Diese Distanz, die hilft uns natürlich, uns mit dem Ganzen erstmal nicht zu identifizieren, ne, Abstand zu halten. Man muss das Ganze eben nicht an sich ranlassen. Und ich habe mir mal so überlegt, ich stelle mir die Frage auch manchmal ansatzweise, ja, wenn mir vielleicht sogar manchmal Patienten begegnen oder bei meinen eigenen Kindern, ne, dass man erstmal ihnen sagt, na, selber schuld dran oder so, da muss man selber den Schmerz eben nicht mittragen. Ich denke, wir finden uns da alle wieder ein Stück weit, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Und das ging den Jüngern damals nicht anders. Und diese Distanz ist nicht gut. Es ist schon die Frage, wie man diese Distanz letztendlich überwinden kann. Denn ich glaube nicht, dass Gott das will. Also Gottes Geist will, dass wir wirklich mitfühlen können für die Welt, für die Menschen, die uns begegnen. Und manchmal erscheint so viel Leiden, so viel Probleme um einen rum, dass man denkt, man kann das gar nicht alles tragen. Aber ich denke, Jesus war uns dann ein Vorbild. Er ist allen Menschen mit Empathie, mit Mitgefühl begegnet und wir sind zu dem Gleichen gerufen. Wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Und das hat einfach auch sehr viel mit unserem Selbstbild zu tun, wie wir uns selber sehen und woran wir unsere Identität festmachen. Barmherzigkeit oder grenzenlose Barmherzigkeit ist nämlich nur dann möglich, wenn wir uns selber komplett als von Gott geliebt wissen, wenn darauf unsere Identität letztendlich fußt. Und sehr häufig fußt halt unsere Identität auf Vergleichen mit anderen, ne? Auch im frommen Bereich, wer am weitesten kommt, wer macht das am besten, wer kann das, wer macht da am meisten. Den Jüngern ging es sehr ähnlich, wenn ihr an diese Beispiele überlegt, ne, wo die auch, als sie ein bisschen fernab von Jesus waren, drum gestritten hat, wer denn von ihnen eigentlich der Höchste ist in der Rangfolge, das zeigt genau diese Herzenshaltung wieder. Und diese Herzenshaltung, die macht eben diesen Abstand, den ihr auch auf dem Bild seht. Und Gott ruft uns da aber zu was anderem, zu grenzenloser Barmherzigkeit. Und ich habe mir gedacht, so am Ende dieses ersten Punktes können wir uns mal auch miteinander austauschen oder erstmal vielleicht selber überlegen, dass ihr mal überlegt, wo in den letzten Tagen oder in der letzten Woche ging es mir denn so, dass ich praktisch über jemand anders so geurteilt habe, dass ich eben doch so ein bisschen gedacht habe, Mensch, selber schuld und dadurch eben Abstand gehalten habe und nicht jemand anders begegnet bin, wie ich ihm eigentlich begegnen hätte sollen. Lass uns da mal eine Minute Zeit nehmen und darüber nachdenken, während ich nachdenke, was ich zum nächsten Punkt sage. Mein zweiter Gedanke. Gottes Gnade gilt. Es ist interessant, sich jetzt die Reaktion von Jesus anzuschauen auf die Jünger. Jesus geht überhaupt nicht ein auf diese Schulddiskussion. Der geht weder medizinisch ein, so wie ich euch das versucht habe eben zu erklären, noch geht er theologisch drauf ein. An anderen Stellen tut er das ja manchmal und weist auch seine Jünger zurecht. Da hätte er jetzt auch vielleicht eine kleine Predigt oder so halten können. Aber ich weiß nicht, ob er es ignoriert, aber er bringt die ganze Diskussion sofort auf eine andere Ebene. Sagt nämlich, weder er hat gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Oder also ich habe erstmal an diesem Text da, an diesem Vers ein bisschen rumgekaut, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, steckt da sehr viel Tiefsinnigkeit und Weisheit dahinter. Also Jesus geht hier von vornherein in eine sogenannte Helikopterperspektive, wenn man so will. Und er stellt diese ganze Geschichte dieses einen Mannes in den Kontext des kompletten Reiches Gottes. Also der Kontext darum wird wesentlich geweitet und das Ganze bekommt von vornherein eine andere Dimension. Und es stellt sich letztendlich die Frage auch für uns, was ist denn eigentlich die geistliche Dimension unserer Existenz als Individuen, wie wir hier sitzen, aber auch unserer Existenz als Gemeinde, als Gemeinschaften, als Hauskreise. Und vielleicht ist ja wirklich eine Antwort darauf, nicht immer so sehr auf der rein untersten Ebene, wo wir einfach mit unseren Alltagsproblemen kämpfen, sondern dass eben diese Probleme oder diese Widernisse, die jedem von uns widerfahren in unserem Leben, dass die dazu da sind, dass Gottes Werke an uns offenbar werden. Das gibt dem Ganzen ja einen völlig neuen Ton, einen völlig neuen Geschmack. Und ich möchte euch das einfach auch mal so zusprechen in euren einzelnen Situationen. Vielleicht müsste dich gerade im Studium ab, bist frustriert über die Prüfungen. Gottes Werke sollen an dir offenbar werden. Vielleicht hast du jeden Morgen Probleme, deine Kinder überhaupt aus dem Bett zu bekommen, in die Schule zu schicken. Das nervt einfach nur, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Gottes Werke sollen an dir offenbar werden. Vielleicht hast du Spannungen, Probleme in deiner Ehe. Gottes Werke sollen an dir offenbar werden. Vielleicht wirst du im Beruf, am Arbeitsplatz gemobbt oder hast Schwierigkeiten mit Kollegen. Gottes Werke sollen an dir offenbar werden. Vielleicht läuft aber auch alles gut. Das Leben hat gerade eine Phase, die dir freundlich gesonnen ist. Auch hier sollen Gottes Werke an dir offenbar werden. Ich denke, das setzt unsere Existenz in einen ganz neuen Kontext. Und ich kann auch selber sagen, aus meinem eigenen Leben, wir beginnen oft den Morgen noch nach einer schlaflosen Nacht bei vier Kindern oder ich hatte Nachtdienst. Oft beginnt der Tag eher grau und mit Müdigkeit und voller Probleme, was so der Tag mit sich bringen wird. Und dann merken wir aber gerade, wenn wir untereinander, auch meine Frau und ich, füreinander beten, wenn wir so in dieser Haltung in den Tag gehen, ich rufe da manchmal mittags noch an und wir merken dann nicht immer, aber manchmal, dass sich der Tag komplett gewendet und gekippt hat. Und das ist, glaube ich, so eine persönliche Erfahrung, ne, wo Gottes Werke an einem offenbar werden. Und wenn wir auch das Ganze verbinden mit dem ersten Punkt, wenn wir eben nicht Abstand halten, weil wir anderen die Schuld zuweisen, sondern weil wir Mitgefühl zeigen, dann geschieht ja das genau. Da kommt dieser Gemeinschaftsaspekt rein. Wenn wir uns gegenseitig tragen im Gebet, wenn wir uns praktisch begleiten, dann geschieht genau das. Dann werden Gottes Werke an uns offenbar. Und ich möchte jetzt so am Ende von dem zweiten Punkt, dass wir das auch nochmal einfach praktisch üben, dass wir uns nochmal eine Minute Zeit nehmen und ihr euch nur ganz kurz vielleicht eine, wenn ihr das möchtet, eine Situation, vielleicht mit der ihr gerade kämpft in eurem Leben, die euch beschäftigt oder belastet, nur eurem Nachbarn kurz schildert und vielleicht, wenn ihr euch nicht kennt, könnt ihr euch noch mit dem Namen gegenseitig vorstellen und dann sagt euer Nachbar eben euren Namen, zum Beispiel Michaela, Gottes Werke sollen an dir offenbar werden. Nehmt euch das einfach mal so als Zuspruch mit. Dafür wollen wir uns eine Minute Zeit nehmen. Okay. Nehmt das einfach mit in die Woche und sprecht euch auch das weiterhin gegenseitig ruhig mal zu und denkt da einfach auch dran, wenn ihr so im Alltagsmorast, ne, im Alltagsdschungel steckt, dass ihr oft bricht ja dann so das Licht manchmal durch von Gottes weiterer Realität und irgendwie scheint uns das Gott einfach zuzumuten zu wollen in diesem Leben, ne, dass seine Werke an uns offenbar werden. Das tun sie natürlich in der Regel, wenn wir eben auch weiterkommen in Problemen. Ich meine, Johnnys Beispiel zum Beispiel zum Einstieg war ja ein super Beispiel. Ne? Dieser Mensch war auf der Suche und Gottes Werke sind an ihm offenbar geworden auf dieser Messe gestern. Mein dritter Punkt, Teig und Teich. Jesus, nachdem er jetzt schon, sagen wir mal, so diese verbale Kehrtwende gemacht hat, überrascht dann seine Zuschauer und Zuhörer noch weiter. Jetzt fängt ja noch so eine Art Schlammschlacht an, indem er hier Schlamm anrührt und diesem Blinden auf die Augen schmiert. Ich habe mir auch mal überlegt, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich das mal machen würde mit dem Patienten in der Sprechstunde oder so. Ich meine, da gibt's einfach in Marburg zu viel Konkurrenz und zu viele Ärzte. So kann man keine Praxis betreiben. Jesus hatte natürlich nicht, sagen wir mal, nicht diesen wirtschaftlichen Druck, aber ich denke mal, es war mehr dahinter als jetzt nur eine Geste, sondern das ist, glaube ich, eine sehr symbolträchtige Aktion. Ich habe euch einfach mal so zwei mögliche Deutungsweisen mitgebracht. Also zum einen könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der Schöpfergott auch heilender Gott ist. Das ist eine sehr starke Symbolik. Gott hat ja den ersten Menschen, Adam, auch aus Erde geformt. Und hier formt er praktisch genauso Erde und das könnte ein Hinweis sein, praktisch so eine Brücke von dem Alten ins Neue Testament, der Gott, der den Mensch machen kann, der ihn aus Erde geformt hat und ihm Leben eingehaucht hat, der kann natürlich diesen Menschen genauso heilen. Das ist ja eine gedankliche und inhaltliche Brücke, wenn man so will. Also das ist eine mögliche Erklärung. Die andere Erklärung, oder vielleicht hat Jesus auch beide Zwecke verfolgt, wahrscheinlich war auch eine doch versteckte, aber doch deutliche Kritik an den Sabbatgeboten der Pharisäer. Nämlich das Kneten von Teig war eine der 39 Dinge, die verboten waren, am Sabbat zu tun. Und diese Heilung geschah ja am Sabbat, und man sieht das auch, wenn man den Text weiterliest, danach entspannt sich da eine große Diskussion, was das überhaupt soll, weil man eben am Sabbat nicht heilen darf. Und das kann einfach ein versteckter Hinweis von Jesus darauf sein, dass das Gebot in dem Fall nachrangig ist, das Sabbatgebot vor der Not des Nächsten, dass er das damit auch demonstrieren wollte mit dieser Geste. Auch der Teich Siloa, da muss man ein paar Worte dazu sagen, hat eine hohe symbolische Kraft in dem Kontext. Der Teich Siloa, der wurde unter dem König Hiskia angelegt im Alten Testament, und zwar bezog Jerusalem das Wasser aus der Gihon-Quelle hauptsächlich. Das war die einzige Quelle, die ganz jährlich Wasser führte. Und diese Quelle lag aber außerhalb der Stadt. Und das war natürlich ein Problem. Rein Befestigungstechnik, kampftaktisch, wenn man im Konflikt mit anderen Völkern war. Und damals haben die Assyrer Israel bedroht, und Hiskia hatte Angst, dass die praktisch, falls die angreifen, die Wasserversorgung zur Stadt abschneiden können. Also hat er einen Tunnel gebaut von dieser Sihon-Quelle, den sogenannten Hiskia-Tunnel, in die Stadt rein, und da ist das Wasser praktisch dann in dem Siloa-Teich reingelaufen. Ich habe da hier mal so ein Bild gebracht, den hat man auch vor ein paar Jahren jetzt wirklich gefunden. Bei Ausgrabungsarbeiten in Jerusalem sind die so auf zwei Stufen gestoßen, da war Gott sei Dank ein Archäologe in der Nähe, gesagt hat, halt, stopp, bitte nicht weiter baggern, und dann haben sie den Siloa-Teich dann mühsam freigelegt. Der Eingang des Hiskia-Tunnels, der wurde schon 100 Jahre eher, 1911, entdeckt. Und das Wort Siloa, das bedeutet ja Gesandter, und das ist eigentlich nach diesem Tunnel benannt, der das Wasser praktisch hingeführt hat zu dem Teich. Und das ist natürlich ein ganz starkes Bild auf Jesus wiederum. Jesus, der Gesandte, der Messias, durch den ja auch Wasser, das lesen wir an anderer Stelle dann im Johannesevangelium, Ströme des lebendigen Wassers eben fließen. Also hier auch eine bildliche oder allegorische Schau von Jesus Christus. Ein letzter Aspekt noch zu dem Punkt, Jesus heilt ja jetzt diesen Blinden, nachdem er ja hier wirklich schon einiges veranstaltet hat, trotzdem nicht an Ort und Stelle, wie er das mit vielen anderen Heilungen gemacht hat, sondern er muss ja hingehen zu diesem Teich. Also er wird im Gehen heil. Und ich denke, das ist so ein letztes geistliches Prinzip, was wir noch aus dieser Geschichte mitnehmen können, dass Gott uns häufig zumutet, würde ich mal sagen, loszugehen, bevor wir ganz heil werden. Und ich denke, das hat wiederum auch, macht auch Sinn. Wir haben einen gewissen Eigenanteil auch daran. Nicht immer, aber doch häufig, sage ich mal. Gott möchte das auch sehen, und oft schickt er uns in ganz erstaunliche Richtungen. Also ich habe zum Beispiel selber, als ich ja noch studiert habe, ich hatte sehr viel mit Ängsten zu kämpfen, mit Zukunftsängsten. Das hat mich echt enorm belastet, und ich hatte das alles toll seelsorgerlich, psychologisch aufgearbeitet. Also um die Gründe wusste ich, aber das hat mir trotzdem nur bedingt geholfen, sondern mich hat das noch immer geplagt. Und mein Weg der Heilung oder meine Heilung war dann wirklich auch im Gehen, dass Gott mich dann später eben nach der Facharztausbildung, ich meine, wo schickt man jemanden hin, der Ängste hat? Liegt nahe, oder? In Bürgerkriegsgebiet. Da kann ich so richtig ausleben. Und so war das dann auch bei mir. Ich hatte dann wirklich eine ganz klare Wegführung, mit meiner Frau in Sudan zu gehen, da im Kriegsgebiet zu arbeiten. Und mich hat das geheilt, dieser Weg. Ne? Das ist ja eigentlich in der Psychologie, ist das ja ein wohlbekanntes Prinzip. Ne? Leute, die Höhenangst haben, die gehen mit dem Psychologen Hand an Hand auf irgendwelche Türme rauf, werden sie so zittern, und dann wird das irgendwann besser. Also man setzt sich der Sache aus. Und ich denke, da ist schon ein gewisses Prinzip auch dahinter, dass wir uns auf die Reise machen müssen, und wir müssen eben vorher nicht komplett heil sein, wir müssen nicht perfekt sein, sondern Gott schreibt seine Geschichte mit zerbrochenen Menschen, mit Menschen, die eben halbfertig oder noch unfertig sind. Das ist ja das Tolle dran. Und da möchte ich euch einfach auch ermutigen, da auch nochmal drüber nachzudenken. Vielleicht für euch, das ist ja eine persönliche Sache, da machen wir jetzt keinen Austausch darüber, aber wo ihr auch selber vielleicht auf den Weg euch machen müsst in gewissen Bereichen eures Lebens, um dann auf der Wegstrecke mit Gottes Hilfe heil zu werden, sei das innerlich oder äußerlich. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du durch dein Wort immer wieder zu uns redest. Und wir brauchen dich so sehr, Herr, in den vielen Bereichen des Lebens, wo wir stehen. Wir bitten dich um deine Führung und um deinen Segen, Heiliger Geist. Wir bitten dich, dass wir so wie dieser Blinde sehend werden, dass wir auch uns selber überhaupt mehr erkennen, dass wir aber auch erkennen, was dein Plan für uns ist, dass wir unser kleines Leben in deinem großen Reich, in dem Kontext einfach deuten können. Du hast einen Plan für jeden von uns und das ist ein guter Plan. Und es ist einfach spannend und eigentlich die schönste Aufgabe überhaupt im Leben, das rauszufinden. Bitte begleite du uns dabei, aber gib uns auch so die Sicht füreinander, dass wir uns gegenseitig auch begleiten können und uns das gegenseitig zusprechen können, wie wir das vorhin auch getan haben. Amen. Ich bin euch noch das Ende meiner Geschichte schuldig, meiner Rahmenerzählung. Da fehlt noch der zweite Teil. Also zurück nun in die Notdienstzentrale. Ich schiebe keuchend diesen Rollstuhl den Berg hoch. Und irgendwann dämmerte es mir dann, warum hat dieser Mensch eigentlich keinen Elektrorollstuhl? Da habe ich ihn gefragt, sag mal, warum hast du keinen Elektrorollstuhl? Ja, Doktor, hat er gemeint, bin leider mit 2,2 Promille im Elektrorollstuhl erwischt worden. Da haben sie mir einen Lappen weggenommen. Ich wusste gar nicht, dass es auch Führerscheine für Rollstühle gibt. Mittlerweile war ich so auf der Hälfte des Berges angekommen. Da ist da so ein Schwimmbad in Gladenbach. Habe ich gefragt, wo wohnst du denn? Ganz oben am Waldrand. Kannst du mich da noch hochschieben? Aber das Gute war, ich hatte dann mittlerweile schon meine Predigt weiter reflektiert, vor allem den dritten Punkt. Ich habe ihn entschlossen angeschaut, mit dem Rollstuhl hingestellt und habe gesagt, mein Freund, den Rest des Weges musst du selber schieben.